Schieberitis, ja. Ich sage nicht dieses schreckliche Danke. Wort, mit Versagensangst zu tun. Also es wird halt auch oft geschoben, das ist so auch der Klassiker bei Studierenden, dass ewig vor sich hingeschoben wird, endlich für die Prüfung zu lernen. Mit Perfektionismus und Überanpassung. Das ist keine gute Lösung, um diesem Gefühl, ich genüge nicht, um das nicht zu spüren, um das irgendwie zu kompensieren. Man könnte sogar sagen, unser ganzes psychisches Erleben oder ein Großteil von unserem psychischen Erleben findet immer auf dieser Ebene statt, bin ich sicher oder habe ich Stress oder bin ich bedroht.
"40+ nur für Frauen" war zum ersten Mal live vor Publikum mit der Regio-Tour in Nassau an der Lahn. Ich bin euer Host Friederike Kempter und bei mir auf der Bühne war die Psychologin und Bestseller-Autorin Stefanie Stahl. Und das hier ist der zweite Teil unseres Gesprächs. Ich frage mich manchmal, jetzt gehen wir ein Stück weiter oder nehmen so eine kleine Abzweigung. Ich weiß von Sachen, die mir nicht gut tun. Ja? Mhm. Und je älter ich werde, desto besser weiß ich das, desto genauer weiß ich das, desto mehr weiß ich darüber und trotzdem schaffe ich es bei manchen Dingen nicht, die zu ändern. Mhm. Und was bei mir immer noch mehr Frust erzeugt, wie kann ich so blöd sein, wie kann das denn sein, dass mir das nicht gelingt? Ich bin eine Frau von Mitte 40. Ich mache es ganz konkret. Die Steuer. Mhm. Steuer 25. Okay. Mann, ich möchte gar nicht dran denken. Okay, Steuer 25 soll gemacht werden. Jetzt ist Montag, ich habe die Kinder abgegeben. Was ich jetzt heute mache, ist Haushalt. Ich fange an und denke, aber den Schrank könnte ich noch aussortieren und mache das ein bisschen weiter. Und die ganze Zeit denke ich, aber du musst die Steuer machen, weil da ist am Mittwoch ist der Termin. Ich werde an diesem Tag die Steuer nicht machen und mit einem schlechten Gefühl ins Bett gehen. Und ich weiß das schon und ich hatte morgens schon gedacht, vielleicht wirst du die Steuer nicht machen. Doch, heute mache ich es auf jeden Fall. Und am nächsten Tag mache ich es auch nicht. Und dann kommt der Mittwoch und dann mache ich es Mittwoch morgens in 4 Stunden, bin total gestresst und denke, warum denn jetzt schon wieder?
Ja, das nennt man ja Prokrastination. Ich hasse dieses Wort, ich sage immer Schieberitis.
Finde ich aber auch Schieberitis. Das ist lustig, aber ja.
Und dafür gibt es eigentlich 2 Ursachen. Das eine ist ganz große Unlust. Das könnte bei Steuererklärung hinhauen. Dass man einfach keinen Bock hat. Das Verrecken keinen Bock. Und wenn ich mir dein Leben anhöre, ist es eh schon sehr anstrengend. Und dann ist es natürlich auch schwierig, dann in dem bisschen Freizeit, was du hast, dann noch so schreckliche Sachen zu machen wie Steuererklärung. Mhm. Da würde ich ernsthaft drüber nachdenken, ob du das nicht delegieren kannst. Warum willst du dir überhaupt das Leben so schwer machen, dass du selber die Steuererklärung machst? Ist das denn überhaupt nötig?
Das finde ich, das danke für den therapeutischen Ansatz. Ja,
und wenn du da merkst, da habe ich Probleme mit, vielleicht habe ich auch ein bisschen Probleme, meinen Haushalt zu delegieren, dann bist du bei dem Thema Kontrolle, dass du vielleicht zu viel Kontrolle brauchst beziehungsweise zu wenig Vertrauen darin hast, einfach mal Sachen abzugeben. Mhm. Oder vielleicht auch eine Sozialisation hat. Das ist jetzt einfach nur, sind einfach nur so Möglichkeiten, um die Prinzipien klar zu machen. Oder auch eine Sozialisation hast, wo dir immer so erzählt wurde, gefälligst deine Sachen selber zu machen. Ne? Mhm. Und alles andere ist nicht okay. Ne? Also kümmere dich um deine Sachen. Ne? Also auch vielleicht eine übertriebene Verantwortung beigebracht hast, dass du vielleicht gar nicht auf die Idee kommst, dass du dich mit so einem Blödsinn wie Steuererklärung im Grunde gar nicht wirklich beschäftigen musst.
Ein schöner Gedanke, ja. Den ich noch nie so gedacht habe.
Ja, siehst du mal. Dabei finde ich den ultra naheliegend.
Ja, du hast recht. Und bin auch Schauspielerin.
Ja, eben.
Und bist keine Künstlerin. Steuerberaterin.
Was hast du mit Steuern?
Ja, eben. Aber du hast recht, ich möchte die Kontrolle. Ich möchte, ja, interessant.
Sie ist eine Psychologin.
Ja. Hast du mir noch was? Hast du noch einen Vorschlag? Was ist noch?
Ja, also ganz häufig hat Schieberitis, ich sage nicht dieses schreckliche Danke. Wort, mit Versagensangst zu tun. Also es wird halt auch oft geschoben, das ist so auch der Klassiker bei Studierenden, dass ewig vor sich hingeschoben wird, endlich für die Prüfung zu lernen, ja. Weil da einfach so eine Angst dahinter steckt, das nicht in den Griff zu kriegen oder das nicht zu schaffen. Wir schieben da alle gern. Auch ich habe immer mal wieder so Momente und ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Zum Beispiel, ich muss einen neuen Vortrag ausarbeiten. So. Und dann merke ich immer so einen gewissen Druck. Also so eine gewisse wie so eine kleine Anfangsangst. Mhm. Vielleicht das Thema nicht gut in den Griff zu kriegen, nicht gut reinzukommen, plus auch immer eine kleine Unlust. Das ist dann irgendwie sehr gepaart. Das ist dann wieder so eine Arbeit, einen neuen Vortrag. Aber ich zwinge mich durch den Anfang, weil ich habe für mich im Leben die Erfahrung gemacht, je früher ich anfange, desto leichter wird es, weil dann auch plötzlich, wenn man erst mal angefangen hat, geht es ja auch irgendwie. Ne? Mhm.
Und kann sogar Spaß machen.
Aber da sind eben, gerade bei Schieberitis sind häufig eben auch Versagensängste im Spiel, dass man diesem Gefühl, also im Grunde genommen, Friederike, ist ja am Ende des Tages, geht es ja immer nur ums Gefühl. Immer nur ums Gefühl. Ist so. Weil wenn die Gefühle nicht wären, hätten wir auch keine Probleme. Weil Probleme haben ja nur ein Problemgewicht, weil ein Gefühl
weil
damit
sie sich
verbunden
so anfühlen.
Ist.
Ne?
So. Und es gehört ja zu unserem, wir haben nur vier psychische Grundbedürfnisse. Unser viertes Bedürfnis ist, dass wir wahnsinnig gerne Unlust vermeiden. Und mit Unlust ist nicht nur Unlust im Sinne kein Bock gemeint, sondern eben auch Gefühle, die uns belasten. Also Trauer, Angst, Schamgefühle, Hilflosigkeit. Denen gehen wir sehr gerne aus dem Weg.
Frust.
Und wir sind alle hinter den guten Gefühlen her. So. Aha. Das heißt, wir machen von morgens bis abends unglaublich viel seelische Veranstaltung, um diese schlechten Gefühle nicht zu fühlen.
Okay.
Ne? Die wollen wir einfach nicht fühlen. Und in dem Moment, wo du die Steuererklärung vermeidest, gehst du einem schlechten Gefühl aus dem Weg, das damit verbunden ist. Also du verdrängst es. Und dann haben wir aber den Klassiker, selbst in solcher banalen Situation, in dem das Gefühl, dich diesem Gefühl nicht stellen willst, kannst du auch keine gute Lösung finden.
Und das Gefühl wird ja dann noch viel schlechter. Also
das Gefühl wird schlechter und vor allen Dingen, wenn wir in dieser Verdrängung sind, das ist auch das, was ich vorhin meinte, mit Mila muss als erstes mal den Mut haben, sich diesen inneren Schmerz zu stellen, weil sonst bleibt sie immer in ihren alten Schutzstrategien gefangen. Also macht eigentlich immer die schlechten Lösungen mit Perfektionismus und Überanpassung. Mhm. Das ist keine gute Lösung, um diesem Gefühl, ich genüge nicht, um das nicht zu spüren, um das irgendwie zu kompensieren. Also dann macht sie falsche Entscheidungen. Ich kann ja eigentlich erst richtig gute Lösungen finden, wenn ich mich dem Gefühl stelle, anstatt reflexartig ein Ausweichmanöver zu machen. Das heißt, wenn du dich deinem Gefühl dieser Unlust stellst und das wirklich mal betrachtest und dich fragst, woran hängt das zusammen, dann kommen dir wahrscheinlich auch kreativere Lösungen. Mhm. Ja? Weil du brauchst ja irgendwo auch eine Lösung. Und deine Lösung ist vielleicht noch nicht mal, und da habe ich ja eben angesetzt auf der Lösungsebene, noch gar nicht mal, wie schaffe ich es noch effizienter zu sein in meinem Leben und also auch noch diese Steuererklärung wegzuarbeiten. Sondern deine Lösung wäre eigentlich, wo kann ich mir erlauben, eben mal nicht zu funktionieren und was darf ich einfach auch mal abgeben?
Bei mir war es jetzt so, ich habe nämlich eine kleine Lösung dafür gefunden, sage ich dir. Und zwar dadurch, dass mein Alltag so unstrukturiert ist. Vielleicht ist es das auch und ich so Schwierigkeiten habe, da so eine Struktur reinzubekommen, habe ich mir jetzt gesagt, ich habe mir wie so einen Stundenplan gemacht einfach. Also an dem Montag, ne, der besagte Montag, an dem ich keine Steuer machen wollte, habe ich mir einfach gesagt, Montag von 11 Uhr bis 12.30 Uhr mache ich Steuer und keine Minute länger. Und wenn ich dann noch mehr Steuer machen möchte, ich darf nicht. Um 12.30 Uhr ist Schluss. Und am Dienstag, weil am Mittwoch ist ja der Termin, mache ich wieder von 11 Uhr bis 12.30 Uhr die Steuer. Und dann muss ich mir gar nicht mit mir händeln und überlegen, ob ich jetzt die Steuer mache oder lieber Eis essen gehe oder lieber was putze. Und das hat bei mir total gut funktioniert. Also, und ich sag dir, was passiert ist. Ich kam mir gleichzeitig total blöd vor, weil ich dachte, die Lösung ist so einfach. Und dachte, jetzt musste ich eben Mitte 40 bin, ich musste ich Mitte 40 werden, um mal die Steuer am Montag schon zu machen und nicht erst am Mittwoch, morgen im Stress. Das war ein komisches, ambivalentes Gefühl von, oh, das ist so einfach, die Lösung, und oh, bist du blöd, dass du das nicht jetzt schon seit 25 Jahren so machst.
Ja,
so lange
ist ja wieder, ist sie wieder die gute alte Selbstkritik.
Genau.
Also man kann sie auch mit guten Lösungen es schaffen, wieder klein zu machen. Aber was du beschreibst, ist, da rennst du bei mir absolut offene Türen ein. Ich bin ein super Fan von Strukturen und Plänen. Das plädiere ich auch oft für. Mhm. Das wäre auch das gewesen, wenn wir dieses Gespräch jetzt ausgedehnt hätten und es sich herausgestellt hätte, es ist wirklich unbedingt nötig, dass du diese Steuererklärung selber machst, dann hätte ich gesagt, dann mach dir eine klare Struktur und trag das ein, trag da auch Pausen ein. Ne? Weil unser Gehirn liebt ja auch Routinen.
Okay.
Na, wenn ich sage, es ist in meinem Fall zum Beispiel so, ich mache immer in der Woche morgens vom Morgenmagazin, also erstmal trinke ich Kaffee, um auf Reiseflughöhe zu kommen. Und dann mache ich noch, während ich das Morgenmagazin schaue, mache ich so Workouts, also so Kraft und Dehnung.
Ja.
Ja.
Vorm Fernsehen.
Nein, die Frau Stahl meditiert nicht morgens. Nein, sie guckt Fernsehen, trinkt Kaffee und macht ihre Workouts. Macht ihre Workouts vom Fernsehen, ja. So. Und dadurch, dass ich das jeden Tag mache, wird das gar nicht mehr so groß in Frage gestellt. Mhm. Natürlich habe ich nie große Lust dazu, weil die Übungen sind immer ätzend und anstrengend, so nervt. Aber dadurch, dass es eine Routine geworden ist, ist es ja viel leichter. Und wir so funktionieren ja viel besser in Routinen. Das heißt, wenn du da ein bisschen mehr Struktur reinbringen wolltest, dann würde ich dir empfehlen, über die Steuererklärung hinaus, weil du sagst ja, das ist auch so ein
sowas ist es nicht, immanentes. Ich gebe es zu, bei Steffi, dir. Es ist nicht nur die Steuererklärung.
Genau, das habe ich rausgehört. Ja. Na, sondern, dass du insgesamt dir einfach ein paar mehr Pläne machst und dir ein paar mehr Routinen angewöhnst. Mhm. Und übrigens kann ich dir auch noch was sehr Tröstliches sagen.
Ja, bitte.
Ja, wir haben ja neben diesem inneren Kind, haben wir ja auch angeborene Eigenschaften. Und darüber habe ich ein ganzes Buch geschrieben, das heißt So bin ich eben. Da geht es um Persönlichkeitstypen. Da kann man übrigens auch kostenfrei auf meiner Homepage einen Test machen und mal gucken, was für ein Typ bin ich. Und dieser Test misst auf 4 Persönlichkeitsdimensionen. Zum Beispiel, ob man extra oder introvertiert ist und so weiter. Und die 4. Dimension, jetzt kommt's, ist, bin ich organisiert oder bin ich locker? Erleichtert.
Angeboren, ich kann nichts dafür.
Genau. Es gibt diese strukturierten Typen, zu denen gehöre ich. Ich habe ein wahnsinnig gutes Zeitmanagement.
Oh, ich beneide dich.
Ich bin absolut sehr gut strukturiert. Ich kann auch sehr gut in Strukturen denken. Aber das geht zu Kosten und zu Lasten der Kreativität. Also, die lockeren Typen wie du, die haben es nicht so mit Struktur und gerne immer auf den letzten Drücker. Das ist so ganz typisch für die. Weil die wollen sich immer noch auch irgendwas offen halten und die
ist auch spannender.
Die legen sich nicht so gern fest.
Ja.
Aber die sind halt kreativer, sind halt auch häufig in kreativen Berufen, sind dadurch ja auch flexibler, weil sie ja noch nicht so vorgeplant sind, wie ich dann zum Beispiel, ja. Also das ist einfach ein Teil deiner Persönlichkeit, den du einfach auch ruhig annehmen und feiern kannst. Aber da, wo du dir damit selber auf die Nerven gehst, ja, da würde ich dann sagen, versuche einfach ein bisschen mehr Struktur einzuführen.
Ah, das hört sich super an. Voll gut. Macht mir richtig gute Laune. Und heute ist noch was passiert. Jetzt wird so ein bisschen, das kann man ja alles nachher rausschneiden, ist nur für uns. Heute ist mir was passiert. Ich bin Bahn gefahren, über 7 Stunden durch die ganze Republik, extra zu euch. So. Dann passierte das, was natürlich, ich bin 2-mal umgestiegen, was passiert ist, wir fahren Richtung Köln und irgendwie wird der Zug wird immer langsamer, die Zeit schwindet, in der ich umsteigen kann. Und jetzt habe ich gemerkt, dass ich sofort in so einen Stress gerate, ne? Dieses und Wut und Stress und wirklich ganz fahrig werde. Und dann habe ich mir gedacht, warte mal, ich habe ja extra einen Zug genommen, selbst wenn ich jetzt 2 Stunden später komme, ich werde rechtzeitig hier sein. Also, dann habe ich mir so ein bisschen Stress genommen. Und dann konnte mein Gehirn auf einmal eine Lösung finden. Nämlich, dann habe ich gedacht, warte mal, jetzt gucke ich mal in Köln, wann die nächste Verbindung ist. Und siehst du, da kam der nächste Zug, kam wirklich 20 Minuten später. Also in dem Moment hatte ich das Gefühl, als ich mir das dem dann hinterher gespürt habe, als ich diesen Stress, der einfach kam, ohne dass er wirklich Sinn gemacht hat, tatsächlich. Weil, also ich habe so viel Puffer gehabt, ich hätte nicht zu spät kommen können. Ich kann mich natürlich in den Kanon einreihen, die blöde Deutsche Bahn und so weiter. Macht man ja, macht auch irgendwie so ein bisschen Freude, ja, ach, auch wieder Verspätung. Aber als ich mir überlegt habe, ist dieser Stress überhaupt notwendig, dann habe ich gemerkt, nein, er ist nicht notwendig, dann war der Stress echt ein bisschen runter und dann habe ich eine Lösung finden können. Und ich glaube, sonst hätte ich gar nicht nochmal gecheckt, also weil ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass der nächste Zug erst eine Stunde später führt. Und das war nicht so.
Ja.
Ist das richtig? Also es war ja so. Ich weiß gar nicht, was du ja, jetzt dazu nee, sagen das, sollst, aber.
Nee, wir haben ja alle so gehirnmäßig so, oder viele von uns, ich gehöre auch dazu, ich gehe eigentlich relativ schnell so ein bisschen in so einen Stresstunnel rein. Vor allem, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich sie gerne hätte. Da ist wieder dieses Kontrollmotiv, was wir ja eben schon hatten. Und dann lohnt sich immer die Frage, was kann eigentlich im schlimmsten Fall passieren? Ja. Und sich mal wieder ein bisschen zurückzulehnen und ein bisschen mehr auf Weitwinkel zu stellen, weil sonst gehen wir so in so einen Schwächenzoom, in so einen Fokus rein. Mhm. Und das hast du getan. Du warst erst so im Sog des Fokus. Ne? So, ja. So, und dann, ja. Dann hast du mal nochmal auf Weitwinkel gestellt und hast gesagt, eigentlich kann ja gar nichts passieren. Ich habe ja super, super gut geplant.
Genau.
Und, hast damit eigentlich mit dieser veränderten Haltung dein Problem gelöst, ja. Du hast einfach die innere Einstellung zu den Fakten verändert. Und das ist ja häufig auch eine ganz, ganz kluge Sache, wenn wir an den Fakten nichts ändern können, also in dem Fall die Verspätung der Bahn, dann ist es gut, die innere Einstellung zu verändern. Und das war bei dir, ja, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. So, und dann hast du gesehen, ach, guck mal, ja. Da fährt ja noch ein anderer Anschluss.
Genau. Innere Einstellung ist das, was man jetzt heute Mindset nennt? Ist das damit gemeint?
Genau.
Okay, innere Einstellung. Ja, so, wo waren wir denn jetzt schon überall? Habt ihr eine Frage? Sie, haben Sie eine Frage? Ah, eine Frage.
Hier.
Da.
Okay. Hallo.
Hallo.
mich würde tatsächlich mal interessieren, wir haben jetzt schon viel über Kontrollzwang gesprochen. Ich glaube, bei dir ist er da, bei ihr ist er auch da. Ich reihe mich gerne ein. Woher genau kommt der denn?
Ich habe keinen Kontrollzwang.
Nee?
Nee, okay. Aber ich bin gerne so ein bisschen, ich bin gerne organisiert, aber ich kann auch ganz gut loslassen und delegieren. Aber ich habe andere Schwächen, aber Kontrollzwang ist es nicht.
aber bei ihr war es.
Aber ich weiß, wie es dazu dem Eindruck kam, weil ich sagte, ich bin gut organisiert oder gehe dann auch schnell mal so in diesen Fokus, weil ich werde dann halt immer eher leicht hysterisch. Das ist eher als der Kontrollzwang. So. Dafür habe ich eine gewisse Begabung, so ein bisschen zu emotional dann zu werden. Aber was war deine Frage?
Ja, die Frage war, woher kommt denn diese?
Der Wunsch nach Kontrolle,
ja,
das ist ja immer die Antwort auf Angst. Na, also wir brauchen ja sowieso Kontrolle wie die Luft zum Atmen, weil Kontrolle heißt ja, ich habe alles im Griff. Und immer da, wo ich ein Problem habe, habe ich irgendwas nicht im Griff. Ja, sonst hätte ich ja kein Problem. Also irgendwas läuft nicht so, wie ich es gern hätte. Und das ist immer ein Kontrollverlust. Und dann will das Gehirn halt ganz schnell wieder Kontrolle herstellen, in dem Fall eben das Problem lösen. Das heißt, Kontrolle ist unser Erleben von Sicherheit. Und Sicherheit gehört zu unseren allertiefsten Grundbedürfnissen. Also Sicherheit ist die Basis. Man könnte sogar sagen, unser ganzes psychisches Erleben oder ein Großteil von unserem psychischen Erleben findet immer auf dieser Ebene statt, bin ich sicher oder habe ich Stress oder bin ich bedroht. Nehmen wir hier mal den Raum. Im Moment, denke ich, fühlt sich jeder hier sicher. Deswegen könnt ihr zuhören, wir können in Ruhe miteinander reden. Wenn es da draußen ganz lauter Knall wäre, da wären sofort alle Alarmsysteme an. Man sollte sofort gucken, was ist da los? Muss ich mich in Sicherheit bringen? Und dann wäre das Gespräch hier, je nachdem, wie das Ergebnis ist, wäre das hier erledigt. Das heißt, unser Gehirn schaltet immer Alarm vor, weil unser Gehirn ist ja darauf programmiert, dass wir überleben. Und heute ist eben ganz viel schon Stress, wo es gar nicht ums Überleben geht, sondern einfach nur darum, habe ich soziale Sicherheit. Na? Was wäre passiert, wenn sie zu spät kommt? So, da wären sie hier vielleicht böse auf sie gewesen. Die Veranstaltung wäre nicht so gelaufen. Ja, da kommt ja ganz hinten raus. Geht's ja immer um die Angst vor Ablehnung oder dass man in der Sache versagt. Also Versagensangst oder Ablehnungsangst. Und um dem entgegenzuwirken, wollen wir die Dinge möglichst im Griff haben, unter Kontrolle, damit wir uns sicher fühlen können. Das heißt, Kontrolle und Sicherheitserleben sind ganz, ganz eng miteinander verbunden. Und die Alternative zur Kontrolle, wer weiß das, wäre? Geht in die Richtung Vertrauen, genau. Entweder hast du Vertrauen, es hätte noch immer gut gegangen, oder du brauchst Kontrolle. Es geht ja immer nur um Grundstrukturen. Wir sind psychisch eigentlich ganz einfach aufgebaut. Es ist nicht so kompliziert und doch schon gar nicht mal so individuell, wie wir denken oder auch hoffen.
Genau.
Aber wenn man diese Prinzipien mal versteht, dann hat man ja auch einen viel besseren Hebel für die Veränderung.
Das gefällt mir so daran, diese Idee, dass ich was verändern kann. Also, dass es eben nicht Schicksal ist, sondern dass, wenn ich das erkenne, wenn ich die Bereitschaft habe, angenehm ist es aber nicht. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Es ist am Anfang nicht so angenehm, da mal hinzufühlen, sich damit zu beschäftigen, auch länger damit zu beschäftigen. Also auch da, das ist ein bisschen wie so eine innere Steuererklärung.
Ja, das sagst du schön, weil du, wenn du es ehrlich machst, dich ja im ersten Schritt genau dem stellen musst, dem wir so gerne aus dem Weg gehen, nämlich diesem inneren Schmerz oder auch diesen Schamgefühlen, also diesem Gefühl, irgendwie bin ich nicht okay oder irgendwas stimmt mit mir nicht. Das ist ein total unangenehmes Gefühl. Und dann eben automatisiert die falschen Schutzstrategien reflexartig anwenden und dadurch an der Lösung vorbeigehen. Aber da geht es ja immer darum, diesem Gefühl aus dem Weg zu gehen. In dem Moment, wo ich aber mal innehalte und sage, okay, ich stelle mich jetzt mal und ich fühle da jetzt mal hin und ich frage mich, woher kommt das eigentlich? Da gehst du ja schon in die richtige Richtung, um diese alten Programme eben zu verändern.
Ich habe mal vor ein paar Jahren, gab es eine Serie, eine amerikanische Serie, die war sehr düster und es ging um Zwillinge, gespielt von Mark Ruffalo, ein toller Schauspieler, wie ich finde. Der hat die beiden gespielt und es war eine ganz dysfunktionale Familie, sehr traumatisch und es war eine super, super spannende Serie, ne, die so auf so ein großes, großes Finale zusteuerte. Wir haben das wirklich so die letzten Folgen so nachts geguckt und dachten, was passiert jetzt? Also es lag wirklich in der Luft, das bringt er seinen Vater und alle um. Du, und weißt du, wie das endete? Und das war hatte so eine Wucht, der hat...
Nicht spoilern.
Ihr wisst doch gar nicht, was das ist. Okay. Ich muss es spoilern, okay. Sonst können wir nicht weiterreden.
Sonst kommt die Geschichte nicht.
Mist. Es ist die, ich glaube, die Serie gibt es auch schon gar nicht mehr. Ist echt ein paar Jahre her. Also, er hat seinem Vater verziehen. Und das war das Ende. Und das hatte so eine dramatische, emotionale Wucht. Und mein Freund und ich, wir waren beide von diesem... Und das ist gar nicht so. Manchmal gibt es so Serien und dann kommt das Ende und es fällt so alles in sich zusammen. Und man denkt so, oh, ja gut. Aber das hatte so eine Wucht, dass uns das wirklich noch so Tage beschäftigt hat. Also, dass er diesem Mann verziehen hat. Was ist das mit Verzeihen und Vergeben? Ist es manchmal richtig?
Verzeihen und Vergeben ist halt... Natürlich wahnsinnig wichtig. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger, wie soll man sagen, Verbindungsstoff. Also um überhaupt Mensch sein zu können, hat das eine ganz große, wichtige Funktion. Ich merke nur immer wieder, dass dieses Verzeihen und Vergeben eben oft falsch verstanden wird und eben dann eben auch nicht richtig angewendet wird. Wenn ein erwachsenes Kind, was wirklich auch unter seinen Eltern zum Teil gelitten hat oder viele Schwierigkeiten mitbekommen hat, den Eltern sofort verzeiht, macht es genau das, was es sein Leben lang getan hat. Es übernimmt die Verantwortung dafür, dass seine Beziehung zu den Eltern gelingt. Und es ist das Recht des Kindes, sich einfach mal anzugucken, was ist mir da passiert. Und es ist das Recht des Kindes, eben dieses Erwachsenenkindes auch mal wütend sein zu dürfen. Mhm. Und wir opfern gerne unseren Selbstwert für die Bindung. Also auch viele Menschen, die sich fragen, Mensch, theoretisch ist mir das doch alles klar und trotzdem kann ich es nicht ändern. Trotzdem glaube ich immer noch, ich genüge nicht. Denen hilft die Frage oft sehr viel weiter, wenn sie sich mal fragen im tiefsten Inneren, welchen versteckten positiven Nutzen habe ich an diesem alten Glaubenssatz festzuhalten? Und oft ist der positive Nutzen, die Bindung zu beschützen.
Okay.
Zu den Eltern. Denn in dem Moment, wo ich mir eingestehen würde, dass es ja wirklich schlimm war, was die Mutter gemacht hat, würde ja auch so ein Schmerz auftauchen. Und dann würde ja auftauchen, hey, diese Bindung kann ich in der Form ja eigentlich nicht mehr irgendwie schönreden.
Ja.
Dann verändert sich was. Also wir beschützen oft Bindung oder wir beschützen auch die Bindung zu unseren Partnern. Es ist ja hier so ein Frauen-Podcast, ne?
Also, warum sagst du das so?
Ja, weil ich dann jetzt das Beispiel auch auf Frauen mache. Also wenn eine Frau eben in einer wirklich schwierigen Beziehung ist und sich auch wirklich schlecht behandeln lässt und den Fehler immer bei sich sucht, nach dem Motto, ja, wenn ich das besser mache, wenn ich noch besser aussehe, wenn ich noch mehr Verständnis für ihn aufbringe und, das machen ja viele Frauen, suchen dann immer den Fehler bei sich, obwohl sie objektiv eigentlich wirklich mies behandelt werden, dann opfern sie ja auch ihren Selbstwert für die Bindung, denn dann denken sie lieber, ich bin der Fehler, als zu denken, sorry, aber du bist ein Arsch. Mhm. Weil dann müssten sie sich auch trennen. Dann müsste es ja auch Konsequenzen haben. Also solange ich der Fehler bin, habe ich ja wenigstens noch ein Stück Kontrolle. Ja. Also wir opfern unseren Selbstwert nicht nur für die Bindung, sondern auch für ein Gefühl von Kontrolle. Denn wenn ich der Fehler bin, kann ich ja weiter die Hoffnung ernähren, dass es irgendwann gut wird. Ich muss mich ja nur verbessern. Und dann wird es ja doch noch gut. Also wir erhalten damit so diese Illusion dieser Hoffnung irgendwie auch am Leben. Zum Beispiel, weil wir dem Gefühl aus dem Weg gehen wollen. Jetzt kommt wieder zu dem Thema, dass wir ja immer Gefühlen aus dem Weg gehen wollen. Dieser Verlustangst und der Einsamkeit, die sich einstellen würde bei der Vorstellung, sich wirklich jetzt einfach mal zu trennen. Das Gefühl wollen wir nicht haben. Ja. Also machen wir alle möglichen seelischen Veranstaltungen, um diesem Gefühl aus dem Weg zu gehen. Ja, weil unser Gehirn interessiert sich nicht für die Realität da draußen. Unser Gehirn interessiert sich nur für das innere psychische Gleichgewicht.
Und warum sagt unser Gehirn nicht jetzt in der Situation, die du beschrieben hast, guck mal, wenn du den jetzt verlässt, dann kann es sein, dass du jemanden ganz, nein, nicht mal, dass du alleine ganz glücklich bist und dass du die Erfüllung findest? Also warum gibt er mir keine positiven Vorschläge?
Weil unser Gehirn immer die Zukunft nur aufgrund der Vergangenheit berechnen kann.
Okay.
Es hat kein anderes Referenzsystem. Na, und wenn für mich in der Vergangenheit es bedeutet hat, wenn ich allein bin, bin ich nicht so glücklich oder eben auch noch diese Bindung, diese, auch wenn sie ungesund ist, zu diesem Menschen da ist und unser Gehirn vielleicht auch in der Vergangenheit gelernt hat, das ist, wie Bindung sich anfühlt, das ist eigentlich das Normale, weil zu Hause war es eigentlich auch schon nicht anders, dann fehlt dem Gehirn die Vorstellungskraft, dass es wirklich einmal anders sein könnte. Das geht dann irgendwie. Wir können uns das nicht vorstellen dann.
Kann ich mein Gehirn, also als die Stimme der Vernunft, kann ich dem das auch sagen? Guck mal, du hast jetzt Angst. Oder ist es auch eine innere Kindarbeit sogar? Wäre das eine?
Es ist häufig auch eine innere Kindarbeit. Denn wenn wir lange in einer unglücklichen Beziehung bleiben, dann hat das sehr oft eben was mit unseren alten Prägungen zu tun und mit unseren alten Ängsten zu tun. Aber je mehr wir das anerkennen und sagen, ja stimmt, eigentlich habe ich Angst, mich zu trennen und eigentlich rede ich mich ja selber immer froh. Also wenn wir anfangen, mal die Realität in unser Leben hineinzulassen und nicht nur unsere Hoffnung und unsere Selbstschutzstrategien, und sagen, ja stimmt, das ist eigentlich nicht okay, was der da macht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der sich ändert, ist eigentlich sehr gering. Und du versuchst dir das immer schön zu reden und irgendwie den Fehler bei dir zu suchen. Nur damit du diese Angst nicht fühlst, die Angst, die sich bei dir einstellt, bei der Vorstellung, dich wirklich mal zu trennen, dann ist man einen Riesenschritt weiter, weil man dann mal das wirkliche Problem adressiert hat. Ja, weil man dann ganz neu wieder überlegen kann, als wenn man sich immer einredet, ich bin der Fehler und irgendwie an der Illusion klammert, irgendwann wird ja doch noch alles gut, ja, oder an der Illusion klammert, ich mache das nur wegen der Kinder. Das reden sich ja manche Frauen auch ein, also früher noch viel mehr als heute.
Aber heute auch.
Früher waren sie noch zum Teil noch mehr finanziell abhängig und dann aber, also meinen, sie würden jetzt bei dem Mann bleiben wegen der Kinder und sich nicht eingestehen, nein, ich bleibe bei ihm, weil ich im Grunde emotional abhängig bin. Weil gerade wenn die Verhältnisse sehr hochstrittig sind, ist eine Trennung für die Kinder besser, als in diesen Verhältnissen zu bleiben. Weil Kinder, die erleben, Mama und Papa trennen sich und dann ist es erstmal schwer, aber irgendwann ist auch wieder alles gut, die erleben, es gibt Krisen im Leben, man kann sie bewältigen. Die Kinder, die immer in einem schwierigen, hochstreitbeladenen, angespannten Elternhaus bleiben, lernen, es ist schwierig und es gibt keine Hoffnung, es gibt nie eine Lösung.
Okay.
Und das sind die, die später am meisten mit Bindungsängsten zu tun haben.
Okay. Das Prinzip, zu dem wir jetzt gerade wieder zurückgekehrt sind, war aber, was am Anfang steht, ist die Selbstreflexion. Also ich muss mein Gehirn, dessen Sklave ich bin, dem muss ich mal muss ich sagen, was es denken soll.
Ja, ich muss mich wieder mit meinen Gefühlen verbinden, den Mut haben, dahin zu fühlen und mal innezuhalten und mich mal zu hinterfragen, was sind eigentlich meine typischen Automatismen? Ja, was sind immer wieder dieselben Muster, die ich abspule? Genau, und da einfach mal genauer hingucken und sich auch die Frage stellen, woher kommt das denn eigentlich? Und hat das eigentlich was mit mir zu tun oder sind das nicht uralte, vollkommen willkürliche Prägungen, die im Grunde nichts, und zwar 0, nichts über mich und meinen Wert aussagen, sondern nur etwas darüber aussagen, wie ich aufgewachsen bin?
So, und ich finde, mit spätestens über 40 als Frau oder als Mann kann man dann auch wirklich mal sagen, so, jetzt reicht's, ich ändere was. Ich ändere mich. Natürlich. Ich denke darüber nach, ich gehe dahin. Und es tut dann erstmal weh, aber dann vielleicht tut es eben die nächsten Jahre vielleicht mal nicht mehr so sehr weh.
Eben. Oder? Also ich meine, es kostet ja viel mehr psychische Energie, sein Leben lang davon zu rennen, als einmal stehen zu bleiben und sagen, ich gehe da jetzt durch und dann ist ja aber auch irgendwann mal gut.
So, und damit, das ist das Schlusswort, finde ich. Erstmal. Danke.
Dankeschön. Danke für die Fragen.
Das waren jetzt noch richtig viele spannende Fragen. Also, wenn ihr auch noch Fragen habt, dann schreibt sie bitte unten in die Kommentare.